Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Die Schweiz hat auf die Fresse gekriegt. Bombenfund in Halle an der Saale. An dieser Stelle, dieser hier. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir uns einen Überblick machen zum 9.4. Das sind die Gründe für den Anstieg der Ausländerkriminalität. Die Zahl ausländischer Tatverdächtiger ist laut polizeilicher Kriminalstatistik stark gestiegen. Dafür gibt es einen naheliegenden Grund, zeigen diese Daten. Dann ist hier etwas, das ich euch nicht vorenthalten will. Das ist aus der Zeit selber. Das ist jetzt eine Paywall, deswegen zeige ich euch das. Da ist die Statistik. Man sieht die hier und jetzt wird die mal ein bisschen aufgearbeitet. Ja? Und gucken wir uns das Ganze mal an. Die Zahl der Ausländer, die von der Polizei einer Straftat verdächtigt werden, ist stark gestiegen. Um 32% gegenüber dem Jahr 2019. Das sich wegen der Pandemie am besten für Vergleiche eignet. Doch diese Zahl allein sagt wenig aus, wie eine Datenanalyse zeigt. Denn sie enthält Ausländer, die gar nicht in Deutschland leben, sondern nur kurz im Land waren. Etwa Touristen. Rechnet man sie heraus und blickt nur auf Zuwanderung mit Wohnort in Deutschland, fällt der Anstieg der Kriminalität mit 35% sogar noch stärker aus. Allerdings erfasst die Polizei auch Straftaten, die nur für Ausländer in Frage kommen. Darunter unerlaubte Einreise oder Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht. Wenn man diese Vergehen abzieht, reduziert sich der Anstieg der Ausländerkriminalität um 23% seit 2019. Der wichtigste Faktor jedoch, in den vergangenen Jahren kamen viele Zuwanderer nach Deutschland, etwa aus der Ukraine und aus Afghanistan. Mehr Menschen bedeutet auch immer mehr Kriminalität. Im Verhältnis zur ausländischen Bevölkerung ist die Zahl der Tatverdächtigen seit 2019 vollkommen stabil. Sie ging sogar leicht zurück. Ähnlich stellen sich die Daten zu Gewaltverbrechen dar. Absolut steigt die Zahl der ausländischen Tatverdächtigen. In Relation zur Zuwanderung ging sie aber leicht zurück. Die Polizeikriminalstatistik zeigt also, dass Ausländer in Deutschland nicht krimineller geworden sind. Der Anstieg der erfassten Strafverdächtigen ohne deutschen Pass lässt sich allein durch die starke Zuwanderung erklären. Unter Deutschen zeigt sich dagegen selbst dann ein Anstieg der Kriminalität, wenn man das Wachsen der Bevölkerung berücksichtigt. Trotzdem werden Ausländer statistisch betrachtet deutlich häufiger als polizeilich verdächtig geführt als Deutsche. Tatsache ist auch, in absoluten Zahlen steigt die Kriminalität in Deutschland durch Zuwanderung an. Allerdings, die Polizeikriminalstatistik zeigt nicht die ganze Kriminalität, sondern beschreibt das, was die Polizei ermittelt. Manche der Fälle werden später vor Gericht anders bewertet. Verdächtige werden freigesprochen. Manche Verbrechen werden gar nicht entdeckt oder seltener angezeigt. Bei häuslicher Gewalt ist etwa die Dunkelziffer mutmaßlich besonders hoch. Wieder andere Phänomene werden mittlerweile erfolgreicher ermittelt, etwa bei Kindesmissbrauch. Das heißt nicht direkt, dass in diesem Bereich mehr Verbrechen begangen werden, sondern bloß, dass das Hellfeld größer wird, also mehr Taten aufgeklärt werden. Und schließlich gibt es lokale Besonderheiten, etwa dass in Gruppenunterkünften, zum Beispiel für Geflüchtete oder Wohnungslose, Gewalt besonders häufig vorkommt. Das kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise aber auch, dass dort die Mitarbeiter geschult darin sind, bei Konflikten schnell die Polizei zu rufen. Die Kriminalstatistik stößt also methodisch an ihre Grenzen und gibt nicht eins zu eins das wahre Kriminalitätsgeschehen wieder. Dennoch ist sie einer von mehreren wichtigen Bausteinen, um mehr über die Sicherheit in Deutschland zu erfahren. Polizei und Wissenschaft können erklären, warum Ausländer häufig in der Kriminalstatistik auftauchen. Sie leben häufiger in Armut als Deutsche. Zudem haben sie häufiger bereits Erfahrungen mit Gewalt gemacht im Zusammenhang mit Krieg oder Flucht. Dies seien Risikofaktoren für Straffälligkeit, sagte Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamts. Er nannte aber auch Kriminalitätstreiber, die die gesamte Bevölkerung betreffen. Wirtschaftskrise, gestiegene Preise würden mit gestiegener Gewalt zusammenhängen. Da die Inflation inzwischen zurückgeht, könne auch die Polizei demnächst weniger zu tun haben. Bundesinnenministerin Faeser sprach sich bei der Vorstellung der Zahlen für schnellere Abschiebungen aus. Man habe die Voraussetzungen dafür bereits geschaffen. Man hat bei uns keinen Anspruch auf Schutz und Hilfe, wenn man Straftaten begeht, sagte der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen, der aktuell den Vorsitz der Bundesinnenministerkonferenz innehat. Integration ist der beste Schutz gegen Kriminalität, sagte er. So, Was ist hier wichtig bei dieser Statistik, ist einfach nur zu verstehen, dass das System, und ich habe das gestern schon gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Rahmen von Meinungsmache war, dass das System im Umgang mit Integration ein Treiber von solchen Sachen ist. Menschen, die Arbeitsverbote haben, Menschen, die Gewalt erlebt haben, Menschen, die schwierig an Integrationsmaßnahmen teilnehmen können, Menschen, die Beschaffungskriminalität brauchen, weil sie nichts zu fressen haben, da ist halt einfach ein großes Maß an Risiko für Gewaltverbrechen oder für Verbrechen gegeben. Und das ist etwas anderes. Ob das im Rahmen eines Raubs passiert, das ist etwas anderes, als grundsätzlich zu sagen, Ausländer raus oder kriminelle Ausländer raus. All diese Scheiße wird dem Ganzen nicht gerecht, weil es nicht dazu führt, das Problem zu lösen, sondern das Problem wird nur populistisch in eine Ecke geschoben und das ist halt, ne, das löst das Problem einfach nicht. Gut, das hier erstmal aus der Zeit. Die Schweiz hat auf die Fresse gekriegt. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat erstmals im Fall einer sogenannten Klimaklage entschieden und die Schweiz verurteilt. Das Gericht bescheinigte dem Land, durch zu geringen Klimaschutzmaßnahmen Menschenrechte verletzt zu haben. Hintergrund ist die Klage der Klimagruppe Schweizer Klimaseniorinnen. Stabil. Diese hatte erklärt, durch Versäumnisse der Schweizer Behörden werde der Gesundheitszustand der älteren Bevölkerung ernsthaft beeinträchtigt. Das Urteil könnte ein Präzedenzfall für weitere Klimaklagen sein. Bisher waren solche nur vor nationalen Gerichten erfolgreich. Gleichzeitig lehnte der Gerichtshof zwei weitere Klagen als unzulässig ab. Mehrere Jugendliche aus Portugal hätten insgesamt 32 Staaten vorgeworfen, nicht gegen Klimawandel zu tun. Habt ihr schon mal gehört? Auch ein ehemaliger Bürgermeister einer französischen Küstenstadt scheiterte mit seiner Klage. Er wirft der französischen Regierung vor, zu wenig zu tun, um eine Überflutung seiner Stadt zu verhindern. Was diese Klage jetzt bedeutet, I don't know, wenn ich es nochmal lese, halte ich es auf dem Laufenden, aber Grüße gehen raus an die Schweizer Klimaseniorinnen. Kreuzzehnmänner dann. Bombenfund in Halle an der Saale. Er baute eine Bombe und drohte Passanten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein 36-Jähriger mit einem Sprengsatz gezielt Menschen töten wollte. In seiner Wohnung wurden demnach rechtsextreme Schriftstücke gefunden. Am Wochenende fand die Polizei in der Wohnung eines 36-Jährigen einen zündfähigen Sprengsatz. Nun stellte sich heraus, dass die Beamten in Halle offenbar die mutmaßlichen Terrorpläne eines Rechtsextremisten vereitelt haben. Zitat: Wir ermitteln wegen des Vorwurfs der Vorbereitung eines schweren staatsgefährdenden Gewalttats, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota. Wir gehen davon aus, dass er Menschen aus seiner rassistischen und rechtsextremen Gesinnung heraus töten wollte. So Cernota weiter. Dementsprechend sei auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe benachrichtigt worden, der sich mit besonders schwierigen Fällen des Terrorakts befasst. Am Samstag hatte die Polizei in seiner Wohnung einen Gegenstand gefunden, bei dem es sich in den Ermittlungen zufolge um einen zündfähigen Sprengsatz handelte. Auch am Sonntag durchsuchte die Polizisten die Wohnung des Verdächtigen. Dabei seien Schriftstücke gefunden worden, die auf eine rassistische und rechtsextreme Gesinnung hindeuten. Unklar bleibt weiterhin, ob der Verdächtige bereits konkrete Ziele oder Zeitpunkte für seinen Anschlag hatte. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der Verdächtige den Sprengsatz in der Öffentlichkeit zünden und damit gezielt Menschen töten wollte. Am vergangenen Samstag war die Polizei darüber informiert worden, dass der 36-Jährige aus dem Mehrfamilienhaus in der Schlosserstraße heraus rassistische Äußerungen von sich gebe und Passanten mit einem mutmaßlichen Gewehr bedrohe. Bei der Überprüfung der Wohnung des Mannes habe sich als Spielzeuggewehr erwiesen. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge ist das nicht das erste Mal, dass der 36-Jährige in Konflikt mit dem Gesetz gerät. Zitat: Der Mann ist vielfach vorbestraft wegen verschiedenster Straftaten. Demnach sei der Verdächtige unter anderem wegen Vermögens- und Gewaltdelikten auffällig geworden. Oh Mann, irrer Nazi. Ab in Abschiebehaft nach Ruanda. Sollten Abtreibungen entkriminalisiert werden? Wie umgehen mit Schwangerschaftsabbrüchen? Das ist in vielen Ländern der Welt stark umstritten. In Deutschland ist die Abtreibung immer noch ein Straftatbestand. Eine Expertenkommission der Bundesregierung empfiehlt nun offenbar eine Neuregelung. Die Grünen hatten es in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Eine Expertenkommission sollte prüfen, inwie das Abtreibungsgesetz auch außerhalb des Strafgesetzbuchs geregelt werden kann. Dabei geht es grundsätzlich um die Frage, ob Abtreibungen rechtswidrig sind oder nur unter bestimmten Umständen straffrei bleiben oder sie legalisiert werden sollten. Da geht es um Paragraph 218 StGB, für den Fall, dass ihr das nicht wisst. Am 15. April sollen die Ergebnisse der Kommission vorgestellt werden. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders Spiegel empfehlen die Expertinnen und Experten eine Legalisierung des Abtreibungsrechts. Derzeit gelten für Abtreibungen die in § 218 des Strafgesetzbuchs festgeschriebenen Regeln. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt jedoch straffrei, wenn er in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird. Die schwangere Frau muss sich außerdem zuvor beraten lassen. Ausdrücklich nicht rechtswidrig ist eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahren für das Leben und die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren. Als grundlegend für den hiesigen Umgang mit Abtreibungen gilt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1993. Damals kippte das Gericht eine im Jahr zuvor vom Bundestag beschlossene gesamtdeutsche Fristenregelung. Das Grundgesetz verpflichtete den Staat, Menschenleben, auch das Ungeborene, zu schützen, hieß es aus Karlsruhe. Debatten über den Umgang mit Abtreibung gibt es immer wieder, in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern. Teilweise werden diese sehr vehement geführt, denn es geht um fundamentale Werte. Der Schutz des ungeborenen Lebens steht der Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper gegenüber. Da sich das Spannungsfeld zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und der Selbstbestimmung der Frau kaum auflösen lässt, bleibt das Thema dauerhaft umstritten und wird oft dann virulent, wenn es neue politische Mehrheiten gibt. So will beispielsweise die neue politische Mitte-Links-Regierung das Abtreibungsrecht lockern. Frankreich verankerte Anfang März 2024 sogar das Garantierecht auf Abtreibung in seiner Verfassung. Auch oberste Gerichte spielen oft eine Rolle. In den USA kippte der Supreme Court in der Mehrheit mit konservativen Richtern besetzt Mitte 2022 das seit Jahrzehnten gültige Abtreibungsrecht. Konservativ regierende Bundesstaaten haben seitdem zum Teil strikte Abtreibungsverbote erlassen. In Mexiko wiederum legalisierte der oberste Gerichtshof Abtreibung im September 2023 landesweit. Der Straftatbestand der Abtreibung sei verfassungswidrig und verstoße gegen das Entscheidungsrecht von Frauen, erklärte das Gericht. Was empfiehlt denn jetzt die Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission? Unter anderem zu klären, ob Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden sollen, hat die Bundesregierung 2023 eine Expertenkommission eingesetzt. 18 Frauen und Männer aus den Bereichen Ethik, Medizin und Recht wurden berufen. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder, nämlich 15, sind Frauen. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel empfehlen die Expertinnen und Experten, Abtreibung künftig in den ersten 12 Schwangerschaftswochen grundsätzlich zu erlauben. Begründet wird dies damit, dass die grundsätzliche Rechtswidrigkeit der Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft nicht haltbar sei. Die aktuelle Regelung im Strafgesetzbuch hielt in einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht stand. Sobald der Fötus eigenständig lebensfähig ist, sollen Abbrüche nach Ansicht der Kommission jedoch weiterhin verboten werden. Diese Grenze liegt ungefähr in der 22. Schwangerschaftswoche. Offiziell sollen die Ergebnisse der Expertenkommission am 15. April in Berlin vorgestellt werden. Wie reagieren die Parteien und die Kirche auf die Überlegung? Grob skizziert treten Liberale und Linke in der Abtreibungsdebatte eher für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Konservative für den Schutz des ungeborenen Lebens. Die Unionsfraktion hat laut Spiegel bereits mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gedroht. An dieser Stelle dieser hier. Sollte die Ampel der Empfehlung der Expertenkommission folgen? Die beiden großen Kirchen in Deutschland vertreten konträre Positionen. Nach Überzeugung der katholischen Bischöfe muss der Schwangerschaftsabbruch weiterhin Straftatbestand bleiben. An dieser Stelle. Eine andere Regelung kann ihrer Meinung nach nicht den verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens ausreichend gewährleisten. An dieser Stelle. Die evangelische Kirche in Deutschland, unabhängig davon, an dieser Stelle, kann sich laut einer Stellungnahme hingegen zwar keine vollständige Inkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, aber eine teilweise Streichung des strafrechtlichen Vorschriften vorstellen. Eine Abtreibung könnte demnach erst ab der 22. Schwangerschaftswoche strafbar sein. Das Papier des EKD-Rates ist allerdings in der evangelischen Kirche selbst umstritten. Fuck the church. So. Aber hier für euch, ihr seid erstmal informiert. Karlsruhe stärkt Recht leiblicher Väter. Die Verfassungsbeschwerde eines Mannes aus Sachsen-Anhalt hatte teilweise Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hat die Position von Männern gestärkt, um die rechtliche Vaterschaft für ihre leiblichen Kinder zu kämpfen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil die Rechte leiblicher Väter gestärkt. Das geltende Familienrecht berücksichtigt ihre Eltern-Grundrecht nicht ausreichend, sagte Gerichtspräsident Stefan Habart. Der Gesetzgeber müsse beim Elterngrundrecht die rechtliche Elternschaft leiblicher Väter neben derjenigen der Mütter und des rechtlichen Vaters berücksichtigen, hieß es. Bis zu einer Neuregelung bleibe das Gesetz zwar in Kraft, längst jedoch bis zum 30. Juni 2025. Nur wer rechtlich Vater ist, hat umfassende Mitbestimmungsrechte und Pflichten. Das gilt etwa im Sorgerecht, beim Unterhalt oder bei Entscheidungen über medizinische Behandlungen sowie Schulwahl. Damit hatte die Verfassungsbeschwerde eines Mannes aus Sachsen-Anhalt teilweise Erfolg. Die Beziehung des biologischen Vaters, eines heute dreijährigen Kindes, mit der Mutter zerbrach kurz nach der Geburt. Kurz darauf zog ein neuer Lebenspartner in die Familie. Als der biologische Vater seine Vaterschaft anerkennen lassen wollte, erschien die Mutter nicht zum vereinbarten Termin. Der Ex-Partner leitete daraufhin ein gerichtliches Vaterschaftsfeststellungsverfahren ein. Die Mutter kam einer gerichtlichen Entscheidung zuvor. Mit ihrer Zustimmung erkannte ihr neuer Partner die rechtliche Vaterschaft an. Okay, klingt kompliziert. Das Problem bei sowas ist halt wieder die Tatsache, dass das System nur reaktiv arbeitet und nicht präventiv. Wenn beispielsweise solche Sachen sind und die Familie sich auseinanderklamüsert oder Mann und Frau oder Lebenspartner, die nicht mehr Lebenspartner sind, in die Haare kriegen und da teilweise richtig eklige Sachen passieren, dann ist das alles viel zu reaktiv und ist nicht so, dass man irgendwie präventiv gewisse Dinge verhindern kann, weil das halt sehr unter Umständen in einem Worst-Case-Szenario, also Worst-Case-Szenario, sehr traumatisierend für Kinder sein kann. Ne? Also das ist alles nicht so einfach. Ja. Studie warnt vor Kipppunkten in der Pflege. Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu. Gleichzeitig gehen einer Studie zufolge bald mehr Pflegekräfte in Rente als Nachkommen. Das dürfte den Personalnotstand drastisch verschärfen. Auch die Beiträge könnten dazu steigen. Den Versicherten in Deutschland könnte einer neuen Studie zufolge schon bald eine Erhöhung der Pflegebeiträge bevorstehen. Bereits im kommenden Jahreswechsel dürfte immer weiter steigende Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland einen Anstieg nötig machen, heißt es im neuen Pflegereport der Krankenkasse DAK, der heute vorgestellt wurde. Schon 2024 sei eine Beitragsanpassung zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung wahrscheinlich. Zur Stabilisierung der Pflegeversicherung hatte der Bundestag im vergangenen Jahr eine Reform beschlossen. Die Finanzen sollten eigentlich bis 2025 abgesichert sein. Der Betrag für Kinderlose stieg Mitte 2023 auf 4% und für Beitragszahler mit einem Kind auf 3,4%. Der Arbeitgeberanteil ging auf 1,7% herauf. Bei mehr Kindern sinkt der Betrag. Nun zeichnen sich laut DAK-Report bereits für das vierte Quartal 2024 deutliche Finanzierungslücken ab. Die voraussichtliche Beitragssatzerhöhung noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr erforderlich mache, hieß es.
Okay.
So. Was haben wir noch? Und die letzte Nachricht, die ich habe, weil ich... What? Nach dem tödlichen Angriff auf einen Obdachlosen im Dortmunder Hafen ist ein tatverdächtiger 13-Jähriger in eine geschlossene Einrichtung gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, das Jugendamt habe den Jungen bereits am Freitag dorthin gebracht. Der strafunmündige 13-Jährige steht im Verdacht, einen obdachlosen Mann in einem Streit erstochen zu haben. Er war vergangenen Donnerstag zusammen mit drei weiteren Minderjährigen zufällig auf den Mann getroffen. Einer der Begleitenden des Jungen hatte die Tat mit einem Handy gefilmt.
Das muss man erstmal verdauen, oder?
Das waren die heutigen Nachrichten.